Deutschlandfunk.
Laptops, Handys, Drohnen, aber auch Windräder, E-Autos und sogar abriebfeste Autoreifen, da stecken überall seltene Erden drin.
Was unter anderem damit zu tun hat, dass seltene Erden gar nicht so selten sind. Sie kommen nämlich in verschiedenen Gegenden der Welt häufiger in der Erdkruste vor, die werden aber nicht überall abgebaut.
Und übrigens sind seltene Erden auch keine Erden, sondern Metalle.
Das ist offenbar der völlig falsche Name. Ja, ja, oder vielleicht doch nicht. Also mittlerweile sind seltene Erden ja wirklich nur noch selten zu bekommen. China hat für Verknappung gesorgt und Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die hat sich diese Woche dann noch drüber beschwert bei ihrem chinesischen Amtskollegen.
Wir gucken heute drauf, warum seltene Erden so begehrt sind, warum der Abbau schädlich ist für Natur und Umwelt und warum sie bisher kaum recycelt werden.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Kerstin Ruskowski
und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Hier im Podcast liefern wir euch jede Woche Infos rund um die Themen Klima, Natur und Artenvielfalt. Und dieses Mal, was ihr zum Thema seltene Erden wissen müsst.
Ja, da fangen wir mal ganz basic an, Kerstin. Was genau versteht man unter seltenen Erden und warum heißen die so, wenn die gar nicht so selten sind?
Also eigentlich sind es seltene Erdmetalle. Aber meistens ist von seltenen Erden die Rede. Es gibt insgesamt 17 chemische Elemente, die seltene Erden genannt werden. Die meisten davon sind leicht, wie zum Beispiel Zehr oder Neodym. Andere schwer, wie zum Beispiel Dysprosium. Und sie stecken immer zusammen in der Erdkruste, beispielsweise auf dem Gebiet von China, den USA, Grönland, Russland, aber auch in Schweden oder Sachsen.
Okay, das hat also nichts jetzt mit Erde im Sinne von Boden, also erdreich zu tun dann, ne?
Nee, ja. Sondern damit, dass sie ursprünglich als Oxide entdeckt wurden, also nachdem sie mit Sauerstoff reagiert hatten. Und das sind so braun-schwarze Pulver, die wurden früher auch Erden genannt. Und dass diese Metalle selten sind, das dachte man, weil sie zuerst in seltenen Mineralien gefunden wurden. Mhm. Erst später stellte sich dann raus, dass seltene Erden sogar ziemlich häufig vorkommen, aber immer nur in kleinen Mengen.
Aber wertvoll sind die ja trotzdem auf jeden Fall dann.
Ja, weil die Nachfrage so groß ist. Denn wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt, wo überall seltene Erden drinstecken. Und das sind einfach mittlerweile voll viele alltägliche Dinge. Also im Grunde alles, was man an- und ausschalten kann. Im Smartphone zum Beispiel, da sind es nur ein paar Milligramm. Im Display, im Speicherchip oder im Magneten, der im Lautsprecher steckt.
Ja gut, aber es gibt ja auch Milliarden Smartphones auf der Welt und alle paar Jahre holt man sich dann doch ein neues. Also da kommt ganz schön was zusammen dann insgesamt. Und Magnetismus ist ja auch so eine Sache, die seltene Erden besonders gut können. Also wie bei dem Lautsprecher da. Viel besser als unsere Kühlschrankmagnete. Ne?
Ja, so ist es. Und solche Magneten braucht man zum Beispiel auch für Motoren von Elektroautos. Außerdem sind bestimmte seltene Erden ziemlich leicht, auch ein Vorteil. Aber trotzdem kommen da schon mal 3 Kilo seltene Erden in so einem E-Motor zusammen. Und bei einem Windrad sind es sogar 300 Kilo. Auch da werden sie für riesige Magnete gebraucht, damit in den Generatoren die Windenergie in Strom umgewandelt werden kann. Und bei Solarenergie sorgen die Metalle für leichtere und dünnere und effizientere Solarpaneele.
Also im Grunde steckt das Zeug dann ja in allem drin, was auch für die Energiewende wichtig ist, ne? Das heißt, wir können und wollen da eigentlich nicht drauf verzichten. Ja, das Ding ist aber, es ist gar nicht so einfach, diese Metalle aus der Erdkruste rauszukriegen, also abzubauen.
Das hast du dir ja genauer angeguckt, Klaus. Was heißt denn nicht so einfach?
Ja, man könnte auch sagen, das ist eine ziemliche Sauerei. Also Bergbau generell ist natürlich immer ein großer Eingriff in die Natur, egal was du jetzt abbaust, ob das Metalle sind oder Kohle oder was auch immer. Bei seltenen Erden ist es vielleicht noch heftiger, eben weil man so viel Material abbauen muss, bis man ein paar Gramm zusammen hat.
Wie läuft das denn praktisch ab? Wie werden seltene Erden abgebaut, zum Beispiel in China? Die sind ja da die Experten.
Ja, das passiert oft in Tagebauen. Das heißt, dass da große Löcher in die Natur gerissen werden. Das kennen wir hier in Deutschland ja auch zum Beispiel vom Braunkohletagebau, wie eine Landschaft dann nachher aussieht.
Ja, da ist dann anschließend eigentlich nicht mehr so viel Landschaft übrig.
Ja, genau. Also in Nordchina, in der inneren Mongolei, da gibt es das weltweit größte Abbaugebiet dieser Art. Und da gibt es auch Probleme mit Radioaktivität, hat Martin Erdmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der ARD gesagt.
Die seltenen Erden sind eine Gruppe von Elementen, die in der Natur immer zusammen vorkommen und auch immer mit den radioaktiven Elementen verbunden sind. Diese müssen aufwendig aufgetrennt werden und von den radioaktiven Elementen abgespalten werden.
Ja, unter anderem wird dabei das radioaktive Thorium rausgelöst und das landet dann in China in diesen Abbaugebieten in großen Becken und auf Halden und die sind dann radioaktiv belastet.
Das ist ja dann auch für die Leute, die da arbeiten und leben, ein Riesenproblem, oder?
Ja, da im Norden von China sind auch schon Dörfer umgesiedelt worden. Und im Südosten von China, da sind noch viel größere Gebiete betroffen. Da ist die Abbaumethode aber inzwischen eine andere.
Wie machen die das da?
Ja, da werden viele Löcher in Berge gebohrt und dann wird da eine Lauge oder eine Säure eingeleitet. Die löst die seltenen Erden dann aus dem Berg und das Ganze wird dann unten am Berg wieder aufgefangen. Also kommen dann überall Rohre raus und dann wird die Flüssigkeit in Becken gesammelt.
Das klingt krass.
Ja, eine Journalistin vom Handelsblatt hat jetzt in der Gegend recherchiert und mit Leuten gesprochen, die da wohnen. Und die sagen, in einem Fluss in der Gegend ist kein Leben mehr, keine Fische, auch wegen vieler Altlasten von früher. Also früher waren die Abbaumethoden da nämlich noch rabiater.
Das heißt, jetzt wird besser auf die Umwelt geachtet? Also wenn die Altlasten das große Problem sind oder zumindest das größere Problem?
Ja, also es wird wohl mittlerweile mehr getan, aber Probleme gibt es immer noch. Die Leute, die da wohnen, die berichten zum Beispiel, dass keiner den Reis aus der Region kaufen will, weil der sich beim Kochen verfärbt. Der wird dann so gelblich statt weiß.
Ja,
und
kann
auch,
ich verstehen.
Ja, würde man dann nicht mehr kaufen wollen. Auch eine Untersuchung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, die kam letztes Jahr noch zum Schluss, dass da Trinkwasser und Nahrungsmittel durch den Abbau der seltenen Erden verunreinigt sind. Und das führt zu verschiedenen medizinischen Problemen, vor allem auch bei Kindern. Die haben zum Beispiel Hormonstörungen und Bluthochdruck und es gibt auch Risiken für die Schwangerschaft.
Das klappt dann anscheinend nicht, dass beim Abbau alle diese giftigen Substanzen aufgefangen werden.
Nein, und es gibt auch Studien, die zeigen, dass da mehr Menschen durch Lungenkrebs sterben und viele Menschen vor Ort auch Lungenerkrankungen haben, weil auch bei der Weiterverarbeitung viele toxische Abgase entstehen. Also Staub, verschiedene Säuren und Schwefeldioxid, die sind da mit drin in der Luft. Davor warnt auch Raimund Bleischwitz, der ist Professor für globale nachhaltige Ressourcen an der Uni Bremen und der hat der ARD gesagt, dass das bei seltenen Erden zum Problem werden kann.
Bei einem Kilogramm entstehen 2 Kilogramm toxischer Abfälle, ungefähr 1 Kilogramm radioaktive Materialien und nochmal 1 Kilogramm giftige Abwässer. Wir haben es also wirklich mit einem sehr, sehr umweltintensiven, geradezu giftigen Prozess zu tun, der hochprofessionell gehandhabt werden muss, um nicht die lokale Bevölkerung, die lokale Umwelt zu gefährden.
Das ist ja so einiges, ne? Wir haben ja Radioaktivität, giftige Abwässer, Säuren, verpestete Luft.
Ja.
Es gibt also richtig viele Gefahren für Menschen, für das Grundwasser und eigentlich für die ganze Natur.
Ja, das ist nach wie vor ein dreckiges Geschäft bei der komplizierten Weiterverarbeitung der seltenen Erden. Da wird auch viel Energie nochmal verbraucht, teils auch von Kohlekraftwerken. Für die Verarbeitung kommt auch nochmal ein Säuremix zum Einsatz, um die Metalle dann nachher voneinander zu trennen in verschiedenen Schmelzvorgängen. Ja, und insgesamt braucht man auch sehr viel Wasser, bis man dann ein fertiges Produkt hat, was gerade in diesen trockenen Graslandschaften von Nordchina zusätzlich dann noch zur Wüstenbildung beiträgt.
Vermutlich beantwortet das dann auch die Frage, warum wir das hier in Deutschland nicht machen. Also wenn der Abbau und die Weiterverarbeitung von seltenen Erden so viele negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Das ist ein wichtiger Grund, ja. Aber in den USA zum Beispiel sah das auch mal ganz anders aus. Also die USA, die waren noch bis in die 1990er Jahre Weltmarktführer bei seltenen Erden.
Mhm.
Aber die Herstellung, die ist eben sehr umweltschädlich, aufwendig, energieintensiv. Ja, und China hat damals erkannt, wie wichtig seltene Erden sind und ja, Stück für Stück dann den Markt übernommen. Der US-Finanzminister Scott Bessent hat zuletzt noch davor gewarnt, die alten Fehler zu wiederholen.
Wir müssen wachsam sein, denn 20, 25 Jahre lang waren wir es nicht. Das führende chinesische seltene Erdenunternehmen war früher im Besitz von General Motors. Die Chinesen kauften es 1995.
Und immer wenn die USA dann versucht haben, wieder was aufzubauen mit eigenen Minen, dann hat China den Markt mit seltenen Erden zu günstigen Preisen geflutet. Ja, und das war dann einfach konkurrenzlos billig.
China came in, cut price and put them out of business.
Und dabei ist ja im Prinzip auch geblieben, ne? Denn aktuell ist es ja so, dass ungefähr 70% der seltenen Erden aus China kommen. Und was noch krasser ist, rund 90% der seltenen Erden weltweit werden in China weiterverarbeitet.
Ja, aber das ändert sich ja gerade so langsam zumindest. Also die USA zum Beispiel, die sind dabei, das umzubauen. Die haben angefangen, neue Verträge einzutüten mit Australien, mit Japan und auch eigene Minen wieder stärker zu nutzen. Und die EU will das auch.
Ja, genauso wie beim Öl oder beim Gas ist es ja nicht gut für die Allgemeinheit, wenn ein Land oder ein Kartell quasi das Monopol hat auf einen Rohstoff.
Ja.
Aber China da jetzt wieder den Rang abzulaufen, ist nicht so einfach. Das hat Martin Erdmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der ARD gesagt.
Dadurch, dass China in den letzten 20, 30 Jahren der Hauptproduzent von seltenen Erden war und nach wie vor ist, ist das Know-how, gerade was die Weiterverarbeitung von seltenen Erden angeht, komplett verloren gegangen. Es gibt nur noch sehr wenige Leute außerhalb Chinas, die wirklich wissen, wie schwere seltene Erden beispielsweise separiert werden können.
Und auch im Bergbau gibt es zum Beispiel in Deutschland immer weniger Leute, die sich mit dem Abbau von Rohstoffen auskennen. In vielen anderen EU-Ländern ist das ähnlich. Da sind viele in Rente gegangen. China hat dagegen extra Studiengänge eingeführt rund um seltene Erden, um seine Vormachtstellung dann weiter zu untermauern.
Also kann man zusammenfassen, seltene Erden abzubauen ist schlecht für die Umwelt. Ja. In Europa gibt es viel strengere Umweltgesetze als in China. Hier sind die Lohnkosten auch sehr hoch und Energie ist teuer und wir haben kaum Anlagen zur Weiterverarbeitung. Wenn man das Geschäft mit den seltenen Erden also hier in Gang bringen wollte, dann müsste man richtig viel Geld in die Hand nehmen und so richtig Bescheid, wie das geht, weiß eigentlich auch keiner.
Das ist ganz gut zusammengefasst, ja, genau. Und trotzdem ist der Wille aber da, also weil seltene Erden eben so wichtig sind für so viele Sachen und keiner mehr so krass abhängig sein will von China. Die EU, die hat letztes Jahr den Critical Raw Materials Act auf den Weg gebracht. Das ist ein Gesetz, das soll die Versorgung mit dringend benötigten Rohstoffen sichern. In den nächsten Jahren sollen seltene Erden auch in Europa gefördert und häufiger auch verarbeitet werden. In Nordschweden zum Beispiel, wo es schon große Minen gibt und wo es auch große seltene Erdenvorkommen geben soll.
Da ist ja letztens diese Kirche umgezogen auf Rädern in Kiruna. Ja. Das ging durch die Presse, weil da die ganze Stadt tatsächlich verlegt wird wegen der Bergbaupläne, ne?
Genau, die brauchen da mehr Platz für den Abbau und der Untergrund ist da auch instabil, deshalb der Umzug da.
Mhm. Diesen EU-Plan namens Critical Raw Materials Act, den habe ich mir auch angeguckt und da steht ja drin, dass schon in 5 Jahren 10% der seltenen Erden aus Europa kommen sollen. Mhm. Das halten aber einige Fachleute für ziemlich ambitioniert, um es mal nett zu formulieren.
Ja, das ist bis jetzt eben auch wirklich kurzsichtig gewesen, muss man sagen. Also von vielen Ländern. Die haben einfach die Vorteile mitgenommen von günstigen, seltenen Erden aus China. Und die haben sich gefreut, dass die Drecksarbeit machen. Ja, und jetzt sitzt China eben am längeren Hebel und nutzt das auch aus.
Ja, und in Zukunft werden wir ja wahrscheinlich noch viel mehr seltene Erden brauchen, wenn wir die ganzen Elektroautos und Windturbinen und Solaranlagen bauen wollen, die wir ja auch einfach brauchen, damit das mit der Klimaneutralität was wird. Da sind ja überall seltene Erden drin.
Ja, damit es halbwegs klappt mit seltenen Erden aus Europa, muss deshalb ja noch eine weitere Mine erschlossen werden, die Recyclingmine. Das hast du dir angeguckt, Kerstin. Also die Idee, dass man seltene Erden aus alten Smartphones und Laptops dann wieder rausholt und vor allem aus E-Autos und Windkraftanlagen, wo sich das dann mengenmäßig auch richtig lohnt. Mhm. Wie sieht das denn damit aus in der Praxis? Wie weit sind wir da?
Ja, bisher noch nicht so weit. Also laut EU-Kommission werden gerade weniger als 1% der seltenen Erden, die in der EU verbraucht werden, recycelt. Ein Problem ist, dass zu wenig Material gesammelt wird, was man recyceln könnte. Es ist sehr aufwendig und weil Arbeit in Europa besser bezahlt wird als beispielsweise in China, wird es dann halt auch schnell teuer. Und dann ist die Frage, wer die fertig recycelten seltenen Erden kauft, wenn im Vergleich neue seltene Erden aus China viel billiger sind.
Das ist dann so eine Grundsatzfrage eigentlich, ne? Also dass man sich fragt, was einem die Umwelt wert ist. Ne? Also am Ende ist es ja dann doch derselbe Planet, der zerstört wird, ob das jetzt in China ist oder USA oder Europa, oder?
Das sieht auch Raimund Bleischwitz so. Den hatten wir ja eben schon mal. Der ist Professor für globale nachhaltige Ressourcen an der Uni Bremen und er hat die Vorteile des Recyclings in der ARD so erklärt.
Das Recycling ist insofern deutlich umweltverträglicher, weil ja nicht mehr so viel Gestein zerkleinert werden muss. Man muss nicht so giftige Verfahren anwenden, problematische Verfahren, um die Stoffe zu gewinnen. Da ist die Umweltbilanz deutlich besser.
Die Frage ist, wie wir das hinkriegen, dass mehr seltene Erden recycelt werden. Denn es gibt sogar seit 1,5 Jahren in Deutschland eine Recyclinganlage, um seltene Erden aus Magneten wieder rauszuholen. Die größte dieser Art in Europa und die steht in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Aber der Laden läuft nicht wie geplant.
Warum läuft das nicht? Ist doch eigentlich eine gute Idee.
Ja, das will der Betreiber nicht so genau sagen, nur dass die Anlage nach 1 Jahr weit davon entfernt war, so viel Magnetpulver aus seltenen Erden zu recyceln, wie ursprünglich geplant war. Hinzu kommt noch das Thema Geld, ne? Hatte ich ja eben schon mal gesagt. Arbeit ist in Deutschland und Europa vergleichsweise teuer und dementsprechend sind dann auch recycelte seltene Erden von hier teurer. Und da muss man dann erstmal Kundinnen und Kunden finden, die bereit sind, die entsprechend höheren Preise zu bezahlen.
Da ist dann die Frage, ob die Politik dann daran was ändern kann, also irgendwelche Vorgaben macht.
Ja, also da sind die dran. Wir haben ja eben schon mal über diesen Critical Raw Materials Act gesprochen, ja, den die EU letztes Jahr beschlossen hat. Und darin steht nicht nur, dass bis in 5 Jahren 10% der seltenen Erden in Europa gefördert werden und zu 40% hier verarbeitet werden sollen, sondern darin steht auch, dass bis zu 25% aus europäischem Recycling stammen sollen.
Okay, das klingt jetzt aber ein bisschen ambitioniert, also in den nächsten 5 Jahren das hinzubekommen, wenn wir aktuell bei was, 1% sind?
Ja, 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 so ist es. Aber theoretisch ist das Potenzial wohl da. Also wenn das Ausgangsmaterial fürs Recycling da wäre, das sagt zum Beispiel Carlo Burkhardt, der ist Professor für Fertigungstechnologie an der Hochschule Pforzheim und hat in der ARD das hier gesagt.
Wir können heute schon, würde ich sagen, 3-5% des Markts bedienen. Und wenn natürlich mehr Material da ist, insbesondere Windkraftanlagen, Elektrofahrzeuge, dann kann dieser Anteil auf 30, auch auf 50% wachsen in den nächsten 20 Jahren.
Ja, aber in den nächsten 20 Jahren, nicht in den nächsten 5 Jahren. Und eben auch vorausgesetzt, dass genug Material zum Recyceln gesammelt wird, ne, was aktuell eben noch nicht der Fall ist. Es gibt aber Überlegungen, eine Pflicht einzuführen, damit so Dauermagnete, in denen viele seltene Erden drinstecken, zurückgenommen werden müssen. Denn theoretisch, sagen Fachleute, könnten an die 100% der irgendwo verbauten seltenen Erden recycelt werden.
Das wäre ja gut. Oder eine andere Lösung wäre ja auch, gar keine seltenen Erden mehr zu verwenden oder zumindest weniger.
Ja, aber geht das denn so einfach? Also aktuell wird das Zeug doch in echt vielen Geräten gebraucht.
Ja, also daran wird zumindest gerade geforscht an Motoren, die ohne seltene Erden auskommen. Da sind auch schon Patente vergeben. Also das funktioniert zum Beispiel mit Induktion im Motorraum. Dann braucht man keine Permanentmagneten mehr mit den seltenen Erden. Ist von der CO2-Bilanz auch besser. Das könnte also wirklich das nächste große Ding werden. Tesla hat schon seit längerem angekündigt, dass neue E-Motoren, ja, bei denen bald ohne seltene Erden auskommen sollen.
Das wäre ja wirklich crazy, wenn das auch ganz einfach ohne gehen würde.
Was geht?
In unserer Rubrik Was geht, geht es heute darum, wie ihr selber fürs Klima aktiv werden könnt oder euch zumindest noch besser zum Thema informieren.
Am 24. November startet nämlich eine deutschlandweite Aktionswoche, organisiert von der Initiative Public Climate School. Und da sind schon einige Veranstaltungen geplant, da könnt ihr mitmachen oder auch noch selber eine Veranstaltung an den Start bringen. Das hat uns Rahel aus dem Team der Public Climate School erzählt.
Zum Beispiel wird es in Wilhelmshaven wieder ein Kneipenquiz geben. In Nürnberg gibt es unter anderem eine Lesung oder in Frankfurt wird gemeinsam vegan gekocht. Es sind also wirklich ganz unterschiedliche Aktionen dabei. Wir freuen uns über alles, was da noch dazu kommt oder auch über alle, die einfach an einer Veranstaltung teilnehmen.
Es gibt auch noch ein Schulprogramm, das könnt ihr euch bei YouTube im Livestream anschauen. Die komplette Übersicht, was bei der Aktionswoche geplant ist, findet ihr auf der Website publicclimateschool.de. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Wenn ihr selber Bock habt, noch schnell eine Aktion auf die Beine zu stellen, dann könnt ihr die auch noch bei Rahel und dem Team der Public Climate School anmelden. Und dann landet die auch da in der Veranstaltungsübersicht.
Okay, dann sind wir jetzt ja langsam schon am Ende vom Podcast.
Schade.
Ja, was nimmst du denn mit aus der Sendung, Kerstin? Also was war für dich jetzt überraschend oder spannend? Oder?
Ich fand überraschend, dass es eigentlich gar nicht so einen besonderen Grund gibt, warum China quasi das Monopol auf seltene Erden hat. Also es ist ja jetzt nicht so krass wie beim Öl, dass es das nur in ganz wenigen Regionen unter der Erde gibt. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis das mit dem Recycling besser klappt. Weil das wäre ja eigentlich die beste Lösung. Und was nimmst du mit heute?
Also ich habe, glaube ich, ganz viel gelernt bei der Recherche über seltene Erden nochmal. Und am spannendsten finde ich, glaube ich, dass die für Elektromotoren offenbar verzichtbar sind. Also wenn diese Innovation sich wirklich dann durchsetzt, da bin ich sehr gespannt, wann das kommt.
Deine Minute Natur.
Ja, wir hören jetzt zum Runterkommen nochmal ein paar Fröschen zu.
Die klingen jetzt anders, als ich das erwartet hätte, glaube ich.
Ja, das sind ja auch vietnamesische Frösche.
Ach so.
In einem Reisfeld bei Hoi An.
Ach, Hoi An. Ja gut, dann. Kerstin und Klaus sagen Tschüss und Danke an Matthias Wurms in der Regie und Schukri Gustmann in der Technik.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.